Christian Lindner hat ja fast wie bei so einem Kündigungsschreiben so, ich wünsche Volker Wissing für seinen weiteren Lebensweg alles Gute.
Ja, ja.
So von wegen der arme Kerl, jetzt muss er da mit den Sozen sich rumschlagen. Das zeigt aber auch, dass der Stern von Christian Lindner, wenn er Schwarz-Gelb nicht hinkriegt, das ist ein Problem, wenn du so einen Kandidaten in deiner Truppe hast, der die ganze Zeit vom Nahtod bedroht ist oder die Angst vor dieser 5%-Hürde hat. Wenn er womöglich bei der nächsten Wahl, wann immer sie stattfindet, unter 5% bleibt, dann ist die Akte Lindner geschlossen.
Mhm. Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen. Wir starten direkt. Schatz, die letzten 24 Stunden. Ja. Wie hast du die erlebt? Wie geht's dir?
Also das waren eigentlich genau so 24 Stunden, für die man Journalist wird, weil du bist halt einfach dabei, wie so ein bisschen, kleines bisschen Weltgeschichte geschrieben wird. Ich weiß noch, die Nacht auf Mittwoch, die war schon hart wegen Trump und sehr überraschend, wie klar und wie schnell das ging. So, und dann denkt man, boah, jetzt erstmal ein bisschen durchschnaufen und das verarbeiten und dann rumsibums feuert der Kanzler seinen Finanzminister. Wir hatten ja noch im Podcast am Montag über dieses, über dieses Wartespiel, so wer feuert wen, wer ist das Opfer, wer ist der Täter, wer ist derjenige, der diese Koalition in Luft gejagt hat. Und ich glaube, der Lindner hat nicht damit gerechnet, dass der Scholz ihn vor die Tür setzt. So, und jetzt haben wir eine Situation, wie wir sie 2005 hatten, Gerhard Schröder Neuwahlen, wie wir sie 1982 ein bisschen hatten. Die FDP wechselt von Helmut Schmidt auf Helmut Kohl, also wechselt das Wirtschaftsministerium. Hier und wir haben so ein bisschen von allem was. Also es ist total spannend. Ich liebe diese Zeiten. Erstens das vielleicht noch mal ganz kurz für alle zur Beruhigung. Es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist Demokratie und Demokratie heißt nicht nur Leute wählen, sondern auch Leute abwählen. Das heißt auch Sachen beenden. Und hätte sich irgendjemand gewünscht, dass diese Koalition jetzt noch 10 Monate weitergeht? Du? Hättest du geglaubt, dass
sie 30... Ich fand es sehr ermüdend jetzt zum Schluss, ehrlich gesagt.
Aber hattest du, du bist ja eine Mutmacherin und eine Positivpsychologin, hättest du geglaubt, dass die drei Herren sich nochmal zusammenraufen?
Also so wie ich das wahrgenommen habe, und ich bin ja nicht so im politischen Geschäft wie du, habe ich eigentlich schon länger damit gerechnet und war dann doch ein bisschen, ja jetzt doch ein bisschen überrascht davon. Aber lass uns mal anfangen. Wie fing denn das überhaupt alles an? Also wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt so einen Clash haben?
Schatz, entschuldige bitte, aber zuerst müssen wir uns einmal vorstellen. Hallo, hier sind Hajo Schumacher und meine bezaubernde Gattin.
Suse Schumacher.
Du bist Psychologin, Gefährtin, Menschin, Mutter. Coachin, Mutter. Ich bin seit 31 Jahren dein geschätzter, meistens geschätzter Ehemann.
31 Jahren.
Journalist, Rummeiner und so weiter. Und wir sind heute ein bisschen früher dran, eigentlich freitags vom Küchentisch, aber wegen der Aktualität. Und weil wir sowieso drüber reden, dachten wir, zeichnen wir es gleich mal auf.
Genau.
Ja, wie fing das alles an? Kannst du dich noch an dieses Gefühl der Limettenkoalition erinnern? Nach der Wahl Herbst 21.
Ja, also was ich damals sehr besonders fand, war, dass ja von diesen Koalitionsgesprächen überhaupt nichts durchdrang.
Ja.
Und ich auch irgendwie gehört habe, vielleicht stimmt es auch gar nicht, dass die sich coachen lassen haben oder mit Psychologen zusammengearbeitet haben.
Mhm.
Weil ist ja klar, da sind drei verschiedene Parteien, die drei verschiedene Schwerpunkte haben.
Mhm.
Und das irgendwie unter einen Hut zu kriegen und in einen Koalitionsvertrag zu gießen, das war nicht sehr einfach. Deswegen hat mich auch alles, was danach kam, immer wieder irritiert, weil ich dachte, wo ist denn jetzt der Psychologe, der die mal wieder einfängt?
Interessanter Punkt. Mit Limette meinte ich dieses Gelb-Grüne.
Mhm.
Weil die Theorie, dass die ja eigentlich die beiden eine ähnliche Klientel bewirtschaften.
Mhm.
Also liberale, bürgerliche, so Menschen,
Europäer,
die jetzt vielleicht nicht so super konservativ sind, Europäer, weltoffen. Also das war ja das Phantasma, die Wunschvorstellung, und ich gestehe, es war auch mein Wunsch. Es war ja, so ein bisschen Wunschdenken. Mhm. Und dieses Foto von Robert Habeck, Annalena Baerbock, Christian Lindner, genau, und
Scholz
dem noch haben. Und immer noch Verkehrsminister Volker Wissing, zu dem kommen wir noch. Das hatte ja so Selfie, nicht so doll gefiltert, das hatte ja was Vertrautes, wie so eine WG, ne?
Ja.
Und das war so ein Geist, von dem man gerne gehabt hätte, dass der jetzt mal so ein bisschen kooperativ auch durch dieses Land schwappt.
Ja, und vor allen Dingen auch für das Land und nicht für die Parteipolitik.
So, und ich glaube, der erste Bruch, und da kann keiner der Beteiligten was dafür, war der Ukraine-Krieg.
Mhm.
Am 24. Februar, vier Tage nach deinem Geburtstag, 2022, da war diese Koalition, die hatten gerade ihre Büros bezogen. Ja, die hatten gerade ihre Türschilder ausgewechselt an den Ministerien und im Kanzleramt und auf einmal dieser Krieg.
Mhm.
Und wir erinnern uns an die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz. Und sofort wurden 100 Milliarden klargemacht für die Bundeswehr.
Ja.
Und ich glaube, das wäre der Moment gewesen, wo man den Koalitionsvertrag, der tatsächlich unter bemerkenswert, ja, vertraulichen Umständen ausgehandelt worden ist, das wäre der Moment gewesen, diesen Koalitionsvertrag nochmal neu zu machen.
Ja.
Weil Krieg in Europa ist ein dermaßener Ausnahmezustand, da hätte jeder Verständnis gehabt und gesagt, okay, das, was wir uns da vor einem halben Jahr, genau, als die Sonne noch schien, was wir uns da überlegt haben. Und ich meine, stell dir vor, wir würden ein Haus bauen oder wir planen ein Haus und alles ist so klar. Und auf einmal haut uns ein Unwetter, die ganze Baustelle und das ganze Baumaterial und alles durcheinander.
Mhm.
Dann würden wir einen neuen Plan machen für,
ja,
den,
absolut,
Hausbau, oder?
Absolut. Es waren übrigens 6 Tage nach meinem Geburtstag. Aber das ist
Entschuldigung,
so.
Ja.
By the way. Ja, genau. Und vor allen Dingen dann auch nochmal neu zu überlegen, also das bedeutet ja dann auch den Haushalt nochmal neu zu planen und,
genau,
vielleicht auch,
genau,
Abschreibungen zu machen. Und was es aber auch bedarf, und das fehlte mir tatsächlich so in der letzten Zeit sehr doll, war Kommunikation. Oder das haben wir...
Ja.
Und zwar wirklich auch der Einzige, der in meinen Augen wirklich immer wieder gut kommuniziert hat, war Habeck.
Ja, das und liegt natürlich an seinem Talent.
Das liegt an seinem Talent, ja, aber dann lasst ihn doch kommunizieren. Also ist,
naja, entschuldigen Sie, Sie haben doch kommuniziert. Olaf Scholz war in so vielen Interviews und in so vielen Bürgerrunden und. Es ist ja nicht so, dass Sie nicht kommuniziert hätten.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass Kommunikation das Problem war nach außen, sondern Kommunikation nach innen.
Mhm.
Koalition ist Kunst.
Mhm.
Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen...
Ist auch Kooperation.
So, und zwar ist das eine Art von sozialer Kunst. Eine Koalition ist ja nichts anderes als ein Bündnis auf Zeit.
Ja.
Das ist ein bisschen so, ja, vielleicht eine Fußballmannschaft in einer Saison. Du weißt so, nach der Saison fliegt wieder alles auseinander, der Trainer geht und so weiter. Aber du musst jetzt in diesem Moment, selbst wenn du dich nicht magst, musst du als Mannschaft zusammenhalten, mhm, weil es ein höheres Ziel gibt. Und dieses höhere Ziel heißt, ich will deutscher Meister werden.
Mhm.
Die Kunst des Trainers besteht jetzt darin, diese Mannschaft so bei Laune zu halten, dass die ihre Qualitäten auf den Platz bringen und ihre Animositäten vom Platz und aus der Kabine lassen. Und das ist Trainerhandwerk.
Mhm. Also das wäre jetzt übersetzt Scholz,
so,
der da hätte die Zügel behalten müssen in der Hand? Oder was
ich ist glaube,
der, wer ist der Trainer?
Also ich weiß es von sowohl von Helmut Kohl als auch von Gerhard Schröder, dass die eine Maxime hatten bei diesen Koalitionen. Kohl war ja immer mit der FDP und Schröder war mit den Grünen.
Mhm.
Also völlig unterschiedliche politische Farben. Aber Schröder und Kohl waren sich in einem Punkt einig. Du musst deinem, gerade dem kleineren Koalitionspartner, 1-2 Herzensthemen lassen, die der oder die dann spielen dürfen. Beispiel, die Grünen und der Atomausstieg.
Mhm.
Gerhard Schröder war kein Fan des Atomausstiegs. Er war aber Pragmatiker genug zu sagen, da muss ich meine eigene Meinung jetzt mal ein bisschen nach hinten rausschieben und das lasse ich den Grünen. Das ist ein Gründungsmythos der Grünen Partei und das Abschalten der Atomkraftwerke werden wir in dieser Legislaturperiode angehen. Dafür halten die Grünen die Füße still, wenn es um soziale Fragen oder sowas geht. So, und bei Kohl war das genauso. Der wusste auch, der FDP muss ja irgendeine Steuererleichterungsgeschichte zugeben, damit sie die Steuersenkungspartei sind. Dann kann er selber die Renten erhöhen oder stabilisieren oder sowas.
Mhm.
So, und dieser Deal muss vorher gemacht werden,
mhm,
damit das für alle Beteiligten klar ist. Mhm. Ja, du lässt die Finger aus meinem Spielfeld. Was hat der Lindner jetzt gemacht? Kam mit irgendwelchen Vorschlägen zu Wirtschafts- und Klima und sonst wie was. Der hat bei Habeck, bei Heil, bei Umwelt, überall mit reinregiert oder reinregieren wollen. Und das hat nichts mit Koalition zu tun. Und diese Abmachung ist offenbar vorher nicht getroffen worden. Und die hätte man nach dem Überfall Putins, hätte man die nochmal neu machen müssen. Mhm.
Die Rückschau, da sind wir ja immer schlauer. Aber sag einmal, warum ausgerechnet an dem Tag, an dem Trump gewählt wird? Ich meine, der Lindner hat ja sein Konzept in der letzten Woche, ich weiß nicht, war es Freitag oder wann, kam das plötzlich hoch und stellte alles in Frage, ganz zufällig.
Ja.
Und ich habe wirklich gefragt, macht er das jetzt schon mit Blick auf die USA-Wahl? Ja. Also mit der Idee, dass es vielleicht einen Trump als Präsidenten wieder geben könnte?
Also das war ja vor der US-Wahl die große Frage. Bringt Trump die drei womöglich nochmal zusammen, weil es jetzt einen gemeinsamen Gegner gibt oder noch einen gemeinsamen Gegner? Das war in der Tat so, der Gegner ist klar, Trump. Nur das, was daraus folgte, gab es ganz unterschiedliche Einstellungen. Scholz hat, und ich finde, das ist richtig, gesagt, pass auf, wenn Trump im Januar im Oval Office sitzt, wird die Ukraine Hilfe garantiert nicht mehr, eher weniger.
Ja.
Das, was wir Europäer, nicht nur wir Deutschen, wir Europäer schultern müssen, wird mehr werden. Das heißt, das ganze Konzept Schuldenbremse ist leider in dieser Ausnahmesituation, die Trump heißt, leider zum Teufel. Klammer auf. Dahinter steckt natürlich, Habeck und Scholz versuchen schon die ganze Zeit, den Kassenwart Lindner dazu zu bewegen, dass er die Schuldenbremse aufgibt.
Ja.
Um natürlich auch andere Sachen zu finanzieren. Es geht jetzt, also die Ukraine war jetzt quasi das trojanische Argument, um Lindner zu bewegen, die Schuldenbremse aufzuheben oder zu lockern. So meinte natürlich was anderes, war auch ein bisschen tückisch. Aber damit konnte Scholz natürlich argumentieren. Ich als Bundeskanzler bin den Deutschen verpflichtet und wir unterstützen die Ukraine und das wird mehr werden. Und eigentlich, Boris Pistorius hat das gemacht als erste Amtshandlung, der ist nach Paris geflogen zu seinem Amtskollegen und hat sich mit dem zusammengesetzt und hat gesagt, pass auf, die deutsch-französische Achse ist sozusagen das Rückgrat Europas.
Ja.
Wir müssen jetzt in die Ukraine gucken. So, und Lindner hat halt sehr national, also ohne die internationalen Zusammenhänge zu sehen, im Wesentlichen eigentlich nur überlegt, wie kriege ich meine Partei über 5% bei der nächsten Wahl. Das heißt, völlig unterschiedliche Motive.
Ich weiß, es ist vielleicht eine blöde Frage, gibt's aber nicht. Wer hat Schuld am Scheitern der Ampel?
Also, ausnahmsweise gilt, Robert Habeck hat nicht Schuld. Bislang war ja Robert Habeck immer, also ganz früher war Angela Merkel an allem schuld, jetzt war Robert Habeck an allem schuld, diesmal ist er nicht schuld. Weil ich finde, er hat sich da relativ achtbar aus der Affäre gezogen, im Sinne von keine Schuldzuweisung. Er hat gesagt, es ist schade, hätte nicht sein müssen. Also er hat sich quasi so auch als Kompromissmensch dazwischen gestellt. Sehr schlau. Ne? Was Scholz gemacht hat in dieser Erklärung am Mittwochabend, das war schon derbe. Also ja. Er hat den Lindner in einer Art und Weise verantwortungslos und Vertrauen missbraucht und so.
Und, ja.
Aber links und rechts. Also manche sagen ja, es war Scholzens stärkste Rede. Lindner sagt, das war alles vorbereitet. So, und Lindner hat ja dann wenig später in seiner Ansprache gesagt, Scholz sei schwach und matte Wirtschaftspolitik und hätte ihn quasi absichtlich in diese Situation gebracht. Und das ist in der Tat jetzt die spannende Frage. Was würdest du sagen als Beobachterin, als ja. Kundin, als Bürgerin, wer
als jemand,
ist der, schuld?
Also wahrscheinlich ist die Schuldfrage zu einfach, als nee, dass man
gefühlt.
Sie so aber mein Empfinden ist, dass die FDP immer wieder gestört hat, sich an Dinge nicht gehalten hat. Es wurden Sachen durchgestochen und so. Also ich hatte den Eindruck, es gab Menschen in dieser Ampel, die zusammenarbeiten wollten und es gab welche, die es nicht wollten.
So, und bei Christian Lindner kommt jetzt noch ein Spezialfall dazu. Wir erinnern uns an die mögliche Jamaika-Koalition,
ja, die er
2017,
abgelehnt hat.
2017, wo die SPD schon gar nicht mehr wollte, wo die sich, also ne, wir erinnern uns, Kevin Kühnert, komm bloß nicht schon wieder in eine GroKo. Und es war auch Christian Lindner, Stichwort besser nicht regieren als falsch regieren, der damals aus den Koalitionsverhandlungen raus ist. So, das heißt, da war offenbar auch schon, waren so die Grenzen der Kompromissbereitschaft erreicht. Und mit dieser Vita, der hat schon mal was kaputt gemacht oder nicht ermöglicht. Das hat sich jetzt wiederholt. Das zahlt nicht wirklich auf das Pluskonto von Christian Lindner ein. Und die zweite Sache ist, ich glaube, Christian Lindner hat darauf spekuliert, dass er rausgeworfen wird, war sich aber auf der anderen Seite auch nicht sicher, ob Olaf Scholz sich das traut, weil da sind wir wieder bei der Schuldfrage. Ne? Wer hat den Stöpsel gezogen? Wer hat den Stöpsel aus der Badewanne gezogen? So, und hier hat jetzt Scholz dem Lindner die Pistole auf die Brust gesetzt, hat gesagt, hier Kohle her für die Ukraine. Ne? Lindner hat gesagt, nein, und das ist letztendlich ja verweigern.
Ja.
Scholz ist der Chef, Richtlinienkompetenz, Finanzminister gehorcht nicht, er muss ihn rausschmeißen. So, und das war, glaube ich, Lindners Kalkül, dass er, wenn er rausgeschmissen wird, ist er der Freiheitskämpfer, ne? Der für die deutsche Wirtschaft hier ein tolles Programm vorgelegt hat und jetzt wird er dafür
abgestraft,
dass er das Gute für Deutschland wollte. Das war das Narrativ, was Christian Lindner im Kopf hatte. Und jetzt ist halt der Versuch, insbesondere aus dem Kanzleramt, aus der SPD, natürlich auch von den Grünen, die Arschkarte zu Lindner rüberzuschieben. Und es ist noch nicht ganz entschieden. Ich glaube, das hat was mit politischer Orientierung zu tun. Wer tendenziell eher FDP-Freund ist, steht auf Lindners Seite.
Ja, klar.
So, und das sind halt auch nur 4%
im Land. Ich habe mich gefragt, ob in Zeiten wie diesen, also in so unsicheren Zeiten, wo wir mit so vielen verschiedenen und auch auf globaler Ebene vor allen Dingen Dingen handeln müssen, die ja auch immer wieder auf uns zurückfallen, ob da überhaupt solche Koalitionen noch möglich sind.
Gute Frage. Also erstens mal glaube ich, um das Ende zu bringen, Christian Lindner spekuliert allen Ernstes auf Schwarz-Gelb. Der glaubt, dass Friedrich Merz jetzt so einen triumphalen Durchmarsch macht und damit, keine Ahnung, 36%, 37%, 38% aus einer Bundestagswahl kommt. Deswegen ist der Termin, wann wird gewählt, ja auch so spannend. Kommen wir vielleicht gleich noch
zu. Wir kommen gleich noch auf die Optionen, ja.
So, und wenn Christian Lindner dann, ich sage einfach mal so mit 8% und Merz hat so 37%, 38%, dann haben die zusammen so 45%, 46%, das kann reichen.
Glaubst du tatsächlich, dass die FDP mit 8% wieder gewinnt?
Nochmal, ich rede jetzt von Fantasien.
Okay.
Ich glaube, das ist der feuchte Traum von Christian Lindner, dass es zu Schwarz-Gelb führt, dass es dafür reicht. Zumal er Friedrich Merz kennt, wir erinnern uns an das Flugzeug, Hochzeit, Sylt und so. Also die beiden sind sich näher, als sich Robert Habeck und Christian Lindner jemals waren. So, das ist das Kalkül, glaube ich. So, das Kalkül von Scholz wiederum ist jetzt auf gar keinen Fall im Januar zu wählen, weil dann ist jetzt nur noch Trümmer. Ja, dann kannst du jetzt an diesem Punkt alles einstellen, dann beginnt morgen der Wahlkampf.
Ja.
Ganz einfach. Wahlkampf in der Weihnachtszeit, boah, hat keiner Bock drauf.
Nee.
Also weder wir,
noch
die, so. Und Scholzens Argument ist jetzt, pass auf, lieber Friedrich Merz, hier liegen noch ein paar Sachen auf dem Tisch, dagegen kannst du eigentlich nichts haben. Es geht um Steuererleichterung, es geht um Wirtschaftsförderung, ja. Lass uns doch gemeinsam Scholz und Merz in staatsbürgerlicher Verantwortung diese Themen inklusive Haushalt noch abräumen. Der Schreibtisch ist sauber, dann gehen wir in Wahlkampf und wählen im März. Das wäre natürlich klassisches Zeitspiel, was man aus dem Fußball kennt. Und Scholz hofft natürlich, dass in diesen Monaten bis März noch irgendwas passiert. Der Krieg in der Ukraine könnte vielleicht enden. Ja, oder er kann mit Habeck jetzt vorführen, wie kooperatives Regieren in der Minderheitenregierung geht. Also er hofft noch auf so eine kleine Bühne.
Aber Merz hat das ja schon abmoderiert. Ne?
Und sagt, kann man
das
so
gibt
sagen.
Jetzt sofort Neuwahlen.
Den Braten hat er gerochen.
Ja, also lass uns mal diese einzelnen Optionen. Eine Sache hast du schon gesagt, es gibt eine Minderheitenregierung. Dazu müsste man ja aber immer, um irgendwelche Gesetze noch durchzubringen, zusehen, dass man von der Union oder vielleicht auch noch von der FDP oder den Linken, keine Ahnung, Mehrheiten zusammenkriegt. Wie wahrscheinlich hältst du das?
Also das wäre, glaube ich, eine Nummer, da bräuchte man den Bundespräsidenten dazu. Frank-Walter Steinmeier hat ja gesagt, muss jetzt mal Schluss sein mit diesen Taktierereien und Spielchen und so weiter. Da hat er recht, aber das gilt generell in Zeiten wie diesen, finde ich. Steinmeier könnte jetzt nun sagen, zuerst das Land und jetzt seht mal zu, dass ihr alles das, was da im Bundestag noch offen ist, noch aufgeräumt kriegt und Friedrich Merz einmal hier verantwortungs. So politisch wird sich Steinmeier nicht einmischen, zumal er als SPD-Vertreter er war Vizekanzler, er war Außenminister, er war Kanzleramtsminister. Also er ist natürlich auch immer in dem Ruch, nicht überparteilich zu sein, was als Bundespräsident seine Aufgabe ist. Also das wäre so jetzt diese staatspolitische Verantwortungslösung. Wir schieben jetzt mal das politische Klein-Klein beiseite und räumen das gemeinsam ab, was wir abräumen können. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Friedrich Merz sagt, mache ich nicht. Auf die Gefahr hin, als verantwortungslos und parteitaktisch dazustehen. Und das ist jetzt, glaube ich, die Battle der nächsten Tage. Knickt da jemand ein? Du als Bürgerin, wieder spannende Frage. Würdest du lieber so schnell wie möglich wählen, also im Januar? Oder sagen so jetzt erstmal ein bisschen Ruhe unter die Füße und im März?
Tatsächlich jetzt als Mensch würde mir wirklich ein bisschen Ruhe wünschen. Also ich merke, das reicht mir alles schon mit USA. Also ich meine, das geht ja im Januar los mit der USA, wenn Trump übernimmt.
Entschuldigung, aber da widersprichst du dir jetzt.
Ich weiß, ich widerspreche mir ein bisschen, aber ich würde mir tatsächlich ein bisschen Ruhe wünschen und nochmal genau ordnen. Zumal ja auch nicht die gesamte FDP ausgeschieden ist, sondern es gibt ja einen Menschen, der jetzt aus der Partei ausgeschieden ist, nämlich Herrn Wissing, der sagt, Politik heißt auch Kompromisse zu finden und Kooperationen einzugehen.
Das finde ich in Wirklichkeit der größte Klotz am Bein von Christian Lindner, weil in seiner eigenen Partei es jemand anders sieht.
Ja.
Das heißt aber auch, seine Machtposition ist durch diesen Fall Wissing natürlich geschwächt. Mhm. Es folgen ihm nicht mehr alle. Mhm. Und führen heißt Gefolgschaft. Mhm. So, ganz kurz nochmal zu Trump. Das Argument, lass uns doch so schnell wie möglich wählen, damit wir so schnell wie möglich eine funktionsfähige Regierung
haben. Heißt dann im Januar mit Trump zusammenarbeiten.
So, das
aber das können die ja auch jetzt schon machen. Also.
Das wäre im Moment, ne, du weißt aber nicht, wer ist dann Außenminister, wer ist im Kanzleramt und. Ja, also dass eine neue Regierung so schnell wie möglich, um auf Trump zu reagieren, installiert wird. Das wäre meine Haltung. So, und dieses, das, was du unter Ruhe verstehst, das ist ja keine. Das ist Wahlkampf. Stimmt. Die kloppen sich die ganze Zeit. Ja. Jetzt zu Volker Wissing. Für die Älteren, erinnert ihr euch noch an Günther Verheugen? Der war Generalsekretär, glaube ich sogar, bei Hans-Dietrich Genscher. Und als die FDP damals, 1982, interessanterweise auch mit einem Papier, wie man die Wirtschaft nach vorne bringt, mit dem legendären Lambsdorff-Papier, damals auch die Koalition mit Helmut Schmidt in die Luft gesprengt hat, um dann rüber zu machen zu Helmut Kohl, da ist dieser Günther Verheugen auch aus der FDP ausgetreten, in die SPD eingetreten. Ingrid Matthäus-Meyer war übrigens auch noch dabei. Die vergisst man immer. Und hat dann in Zukunft in der SPD weitergemacht, ist dann auch noch EU-Kommissar geworden. Also der ist jetzt nicht bei Null angefangen. So, und die Parallele zu Wissing ist hochinteressant. Erstens mal war Wissing in Rheinland-Pfalz Teil einer Ampelregierung unter Malu Dreyer.
Ja.
Und die hat ziemlich reibungslos funktioniert. Genauso wie Jamaika in Schleswig-Holstein reibungslos funktioniert. Das heißt, diese Dreierkoalitionen sind möglich, wenn das Personal stimmt. Wenn der Trainer stimmt und da scheint Malu Dreyer oder jetzt Herr Schweizer oder auch Daniel Günther in Schleswig-Holstein einfach besser als Trainer gewesen zu sein als Olaf Scholz. Olaf Scholz erinnert mich so ein bisschen an Thomas Tuchel beim FC Bayern.
Das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
Nein, aber Thomas Tuchel ist auch so ein bisschen so ein nerdiger Typ, so in sich gekehrt und versucht dann aber immer mit so großen Sprüchen immer so Schlagzeilen zu machen. Ne? Und dieses, oh, wer Führung bestellt, der kriegt auch und Wumms und Doppelwumms und you never walk alone und so. Das wirkte so ein bisschen medial aufgesetzt bei Scholz, wie ich manchmal auch bei Tuchel Tuchel, dem Bayern-Trainer, das Gefühl hatte, der muss so den Medien unbedingt was zeigen. Mhm. Ja, ein Xabi Alonso, Leverkusen-Trainer, wirkt nach innen. Der versucht, die Truppe irgendwie zusammenzuhalten. Mhm. Dem sind jetzt mediale Wirkungen nicht so wichtig. Und wie gesagt, sorry für die Fußballanalogie, aber ein Daniel Günther ist eher Xabi Alonso. Der macht das so, ne? Das klären wir auf Stufe.
Das haben wir uns ja in Wirklichkeit, also ich jedenfalls, auch gewünscht, so ein Kanzler, weißt du, der das so mit Ruhe macht und hört und so. Das am Anfang war das ja auch Scholz für mich irgendwie so. Und dann stellte sich aber sehr schnell raus, dass es aber anscheinend doch ein bisschen fehlt. Oder wo ist da der Fehler von Scholz?
Ich glaube, der Vertrauensbruch war in dem Moment, jetzt sind wir wieder von Wissing weg, aber kommen wir gleich nochmal zu vielleicht. Der Vertrauensbruch in meiner Wahrnehmung war tatsächlich dieses elende Heizungsgesetz, weil da die Grünen, insbesondere das Haus von Robert Habeck, den Verdacht hatten, dass dieser ja noch etwas unausgegorene Referentenentwurf, über den sich ja dann die Republik ewig gestritten hat, dass der ausgerechnet von der FDP durchgestochen worden ist, also den Medien zugänglich gemacht worden ist. Und dieses Heizungsgesetz war ja schon so ein Moment, wo dieser ganze Laden bebte.
Ja.
Da erodierte was. Und das wurde als übles Foulspiel der Grünen und auch ja der SPD wahrgenommen von der FDP. So, Scholz wiederum wusste, dass er Christian Lindner besonders vorsichtig anfassen muss. Erstens, der passte kulturell jetzt nicht so dazu. Der ist nicht rot-grün. Nee, der ist nicht links.
Nee, der ist ja in der FDP.
So, der ist ja in der FDP. Das heißt also, der war derjenige, den man ein bisschen mehr umarmen musste. Das hat Scholz ja am Anfang auch getan. So, auf der anderen Seite, und da kann Christian Lindner jetzt nicht so viel dafür, aber in den Landtagswahlen hat die FDP ja nur auf die Jacke gekriegt.
Ja.
Sie sind für diese Ampelbeteiligung in den Ländern immer wieder bestraft worden. So, und Christian Lindner hatte das Gefühl, wir sind nicht sichtbar genug als FDP. Deswegen immer rumkrakehlen und hier dagegen und da und so weiter. Also Sichtbarkeit. Das ist ein Problem, wenn du so einen Kandidaten in deiner Truppe hast, der die ganze Zeit vom Nahtod bedroht ist oder die Angst vor dieser 5%-Hürde hat.
Ja, und Panik. Auch in seiner eigenen Partei immer wieder Ärger kriegt, weil er nicht die FDP-Interessen richtig umsetzt oder sich durchsetzt.
Jetzt sind wir bei Volker Wissing und der Machterosion. Christian Lindner hat die Partei, er hat ja so ganz, ja, fast wie bei so einem Kündigungsschreiben, so ich wünsche Volker Wissing für seinen weiteren Lebensweg alles Gute.
Ja, ja.
So von wegen der arme Kerl, jetzt muss er da mit den Sozen sich rumschlagen. Das zeigt aber auch, dass der Stern von Christian Lindner, wenn er Schwarz-Gelb nicht hinkriegt, wenn er womöglich bei der nächsten Wahl, wann immer sie stattfindet, unter 5% bleibt, dann ist die Akte Lindner geschlossen. Mhm. Dann wird die FDP sagen, also sorry, toll, wie du uns damals, nachdem wir aus dem Bundestag geflogen sind, 2013, wie du uns wieder reingebracht hast mit deiner Boygroup, insbesondere Marco Buschmann, der damals sein Generalsekretär war. Und das ist aber auch genau das Problem dieser Boys Club. Ja, es ist, die FDP ist Lindner und seine Vertrauten. Und alle, die ein bisschen unheimlich sind, Frau Strack-Zimmermann noch Europa entsorgt. Der Sohn Lambsdorff, Alexander Graf Lambsdorff, als Botschafter nach Moskau entsorgt. Das heißt, Lindner hat die FDP nie breit aufgestellt, sondern ganz eng geführt auf seine Person. Früher war die FDP mal Wirtschaftspartei, Rechtsanwältepartei und Diplomatenpartei. Diese drei Säulen, ne, das waren so Genscher, Lambsdorff, Hirsch und Baum. Diese drei Säulen, die gibt es so nicht mehr. Und vielleicht war es auch ein Konstruktionsfehler, dass Christian Lindner unbedingt Finanzminister werden wollte. Kernkompetenz der FDP ist nicht Finanzen, Kernkompetenz Wirtschaft. Ist Wirtschaft. Das hatte aber Habeck.
Ja.
Und jetzt mit irgendwelchen Papieren zu sagen, so geht Wirtschaftspolitik, aber das Ministerium damals nicht genommen zu haben, ist ja auch so ein bisschen merkwürdig.
Allerdings.
Das heißt, hier geht es jetzt auch um die Zukunft von Christian Lindner. Es geht aber auch um die Zukunft von Olaf Scholz. Glaubst du, dass der irgendeine Chance hat? Jetzt in der Größenordnung stehen sie bei 15%, Friedrich Merz über 30%.
Nee, tatsächlich hoffe ich ganz doll, dass die sich auch noch mal überlegen, ob Olaf Scholz wieder Kanzlerkandidat wird. Ich glaube, dass ja, wahrscheinlich muss es, weil das so ist, aber ich glaube nicht, dass das eine Chance hat, ganz ehrlich.
Gut, aber er hat jetzt tatsächlich sich selbst aus dem Rennen genommen. Weil es war ihm klar, in dem Moment, wo er Lindner vor die Tür setzt, ist die Ampel vorbei. Mhm. Damit ist seine Mehrheit im Bundestag vorbei und damit ist auch die Kanzleramtsschaft von
vorbei.
Olaf Scholz auf Sicht vorbei. Mhm. Gerhard Schröder hat 2005 auch Neuwahlen erzwungen,
ja,
und ist dann bis auf 1% an Angela Merkel damals rangekommen. Wir erinnern uns an diese denkwürdige Elefantenrunde, so, lass die Kirche doch mal im Dorf, sie glauben ja wohl nicht, dass sie Bundeskanzlerin werden, so, ne, diese Nummer. Und immerhin, Schröder ist bis auf 1% an Merkel rangekommen.
Ja,
damals.
Aber Herr Scholz ist nicht Herr Schröder.
So, das und ist wahr.
Ich würde gerne nochmal auf Herrn Wissing zurückkommen, weil der steht ja, also zumindest so nehme ich den jetzt wahr, als jemand, der eben sagt, hier, ich stehe für Kompromisse, ich sehe, was hier gebraucht wird, ich mache meinen Job weiter. Das ist ja eigentlich sehr deutsch, ja, auf eine Art.
Ja, aber gut deutsch.
Ja.
Zuverlässig. Deswegen
würde ich da gerne nochmal nachfragen wollen, wie würdest du den beschreiben oder warum macht er das jetzt?
Also ich habe Volker Wissing 2-3 Mal so auf der Bühne erlebt und der ist zuerst mal ein Jurist und insofern auch in der Tradition dieser alten FDP, die ich gerade beschrieben habe, also dieser Juristen-Rechtsstaatspartei. Und man muss dazu auch sagen, Volker Wissing gehört zu einer der reichsten Familien in Rheinland-Pfalz. Also der muss das nicht machen, was er tut. Auf der anderen Seite ist er auch
Überzeugungstäter.
Auf der anderen Seite ist er auch unabhängig. Also der klebt jetzt vielleicht zumindest nicht aus finanziellen oder auch aus Statusgründen unbedingt an diesem Amt. Und das hat sich ja schon angedeutet. Wissing hat die letzten Monate immer hörbar, leise, aber hörbar gehadert mit dem Kurs von Lindner. Und er hat ja vor, es ist gar nicht so lange her, ein paar Tage erst, hat er in der FAZ auch nochmal so einen Aufsatz geschrieben, so von wegen, ne, wenn man eine Koalition anfängt, dann bleibt man auch dabei. Also dieses Verlässlichkeit. Und Lindner hat, glaube ich, seine Verlässlichkeit jetzt nicht so unter Beweis gestellt in der letzten Zeit. Nee. Und dass Wissing eine Partei verlässt, das ist so wie wenn du deinen Fußballverein wechselst. Das tut man eigentlich nicht. Das ist wie eine Religionszugehörigkeit.
Ja, das ist aber auch ein Statement und eine Haltung.
Absolut,
ne?
Absolut. Und für mich ist Volker Wissing ein Gewinner. Ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht von ihm erwartet. Ich finde, das hat Stil.
Ja.
Und vielleicht ist da jetzt auch ein Haken noch dran, dass er irgendwelche Gründe, persönliche Gründe hat oder sowas. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, er ist derjenige, der am meisten einsetzt. Mhm. Weil wenn es jetzt nochmal zu einer FDP-Beteiligung an einer Merz-Regierung kommt, wovon ich nicht ausgehe, aber der ist nicht mehr dabei. Ja, und jetzt für die SPD in einem nächsten Bundestag als Oppositioneller irgendwo in der drittletzten Reihe zu sitzen, da hat er, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Dann geht er zurück nach Rheinland-Pfalz. Also der hat sein politisches Leben jetzt ganz klar an seine Haltung geknüpft. Und Stand heute nötigt mir das Respekt ab.
Jetzt lass uns mal so grob in die Zukunft schauen. Wenn eine Zukunft rosig wäre, also wenn alles gut laufen würde, was würdest du dir da wünschen?
Also wir sind ja vom Kern her ein Mutmach-Podcast.
Genau.
Und jetzt ist mal Wunschzeit. Wobei ich bin von meinen Wünschen und ich bin so ein romantisches Wesen und ich bin wirklich ein bisschen traurig und geknickt, weil ich große Hoffnung auf diese Ampelkoalition hatte. Das war wie 98, als Rot-Grün mit Schröder kam. Man hatte das Gefühl, so das Land wird modern und Aufbruch. Nicht nur ökologisch, auch so liberal und so dieses
die Haltung ändert sich, ja.
Dieses muffige CDU-Giege geht weg und die CSU ist auch nicht dabei. Halleluja. So. Und da sind meine romantischen Wunschvorstellungen leider enttäuscht worden. Aber das soll mich nicht davon abhalten, jetzt nochmal den Stehgeiger zu machen und die politische Romantik zu bemühen. Also, wir wählen so schnell wie möglich. Olaf Scholz wird zwar nochmal antreten als Spitzenkandidat, aber nach einer absehbar verlorenen Wahl zurücktreten. Dann wird die SPD sich neu aufstellen. Dann kommen halt so Figuren wie Lars Klingbeil.
Hoffentlich auch Pistorius.
Pistorius, Hubertus Heil. Solche kommen dann nach vorne, also die nächste Generation. Und dann gibt es eine wirklich verantwortungsvolle große Koalition unter einem Kanzler Merz, der vielleicht dann auch sowas Gemeinsames entdeckt, der in seinem fortgeschrittenen Alter dann vielleicht eher in so eine väterlich-patriarchalische Rolle kommt und
das
nicht mehr.
Glaubst du, das glaube ich nicht.
Du, wir reden gerade von romantischen Vorstellungen und Friedrich Merz, so seine Rachegelüste, so von wegen Angela Merkel hat mich damals fertig gemacht. Mhm. Die Tatsache, dass ich jetzt Kanzler bin, damit ist die Geschichte korrigiert, aber dann quasi so seinen inneren Joe Biden entdeckt. Ja, und einfach ein sanfter Friedrich
ein
Merz
Staatsmann wird.
Und gleichzeitig die SPD auch in eine staatsmännische Verantwortung kommt. Mhm. Also was zum Beispiel Russland, Putin und solche Sachen angeht. Also dass es dann doch eine gewisse Klarheit gibt und sich die vernünftigen Kräfte, die es ja in beiden Parteien gibt, dass die sich so zusammenfinden. Klammer auf, aus der CSU werden wir Torpedos empfangen, die das Ganze unmöglich machen. Aber ich glaube, an einem Kanzler Merz führt immer Stand heute jetzt erstmal kein Weg vorbei und an einer großen Koalition auch nicht.
Ja, jetzt haben wir noch eine Partei vergessen, über die wir noch gar nicht geredet haben, nämlich die AfD, die möglicherweise jetzt auch nach dieser Trump-Wahl sich die Hände reibt und sich bestätigt fühlt. Wie schätzt du da, wenn wir jetzt Neuwahlen haben, wie schätzt du da Volkes Stimme ein? Ist es so, dass das Volk sagt, jawohl, CDU, geh du? Oder haben wir möglicherweise wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit CDU und AfD?
Also, dass die AfD die stärkste Partei wird nach der nächsten Bundestagswahl, das glaube ich nicht. Mhm. Es hängt sehr von dem Wahlkampf von Friedrich Merz ab, inwieweit ihm es gelingt, Wechselwähler oder Unentschiedene, so rechtskonservativ, ob er es schafft, die an sich zu binden, was nicht nur in seiner eigenen Person begründet ist, sondern vielleicht auch ein bisschen in dem Team, was er aufstellt. Wäre die AfD schwächer, wenn wir erst im nächsten September gewählt hätten? Also wenn sich dieses Ampel-Durcheinander nochmal fast ein Jahr hingezogen hätte? Ich glaube nicht, dass die AfD sich jetzt nur freut. Weil auch so ein bisschen natürlich in dieser Konstellation die Themen der AfD so ein bisschen untergehen. Mhm. Also dieses ewige, oh, die Migranten sind schuld oder so, das ist jetzt gerade mal
gar nicht. Und die Grünen, du hast vergessen, die Grünen.
Und die Grünen, ja, über die haben wir auch noch nicht geredet. Also ich glaube, für die AfD ist es keine ideale Konstellation jetzt. Die hätten sich das gewünscht, dass die sich noch länger
vorbereiten können, ja.
Sie sich vorbereiten können und das genervt sein im Volk, weil es ist ja auch eine gewisse Erleichterung, kann man ja auch mal sagen. Mhm. So, jetzt hat das endlich ein Ende. Mhm. Das ist wie in so einer toxischen Beziehung, wo die ganzen Freunde und Bekannten sagen, ey, warum lässt sie sich das gefallen oder er oder was auch immer. Mhm. Ne, also dieses Ende, aber Schrecken. Mhm. Aber Ende. So, ja. Das immerhin. So, Robert Habeck. Der hat ein ganz großes strategisches Problem, weil dieser Wahlkampf, wenn wir jetzt mal von Scholz-Merz ausgehen, das wird so ein Zweikampf. Mhm. Das wird wie Trump-Harris. So, und da gibt's niemand Drittes. Und das ist sehr, sehr undankbar, wenn du da der Dritte im Bunde bist und keiner redet über dich. Dann musst du immer so den Finger in die Luft und hochhüpfen, dass dich jemand sieht. Robert Habeck wird darauf zählen, dass er so eine Art Stimme der Vernunft ist zwischen zwei Streithähnen. Mhm. Ich glaube allerdings eher, dass die Deutschen mit den Grünen, Schrägstrich leider auch mit dem Thema Klimawandel, jetzt erstmal so bedient sind, dass diese große grüne Begeisterung, die wir ja eine ganze Weile hatten, dass die nicht durchschlägt bei der Wahl. Also die Grünen werden kein Machtfaktor. Sie werden drinbleiben im Deutschen Bundestag, aber sie werden nicht Teil einer Regierung sein. Insofern ist vielleicht auch die Karriere von Robert Habeck beendet. Gut, der wird Oppositionsführer.
Oder zumindest jetzt für die nächsten 4 Jahre.
Der kann Oppositionsführer werden im Bundestag. Das wäre wahrscheinlich so. Also naja, die AfD wird vor den Grünen landen. Mhm. Aber sagen wir mal so, demokratischer Oppositionsführer, ob er sich das antut, keine Ahnung. Ja, wie würdest du jetzt so dein Grundgefühl bezeichnen als Bürgerin?
Also ich bin tatsächlich auch 21 in der Hoffnung gestartet oder hab mich gefreut, dass es mal einen Politikwechsel gibt mit großen Hoffnungen. Du weißt, mein Herz hängt immer am Wald und an der Natur und so weiter und so fort. Insofern hatte ich die große Hoffnung, dass auch Klimakrise irgendwie transportiert werden kann.
Gut, da ist Enttäuschung.
Da ist Enttäuschung, aber auch eher Enttäuschung in meinem Mitbürger und weniger in die Politiker. Also Politiker da in
der Hinsicht. Naja, so richtig gut performt haben sie nicht.
Haben sie auch nicht, nee. Aber weil einfach dieses Unbewegliche, das ist jetzt meins und ich will das jetzt alles behalten. Ja. Und ich glaube, das ist der falsche Schritt in die Zukunft. Ich glaube, es muss eine ganz große Transformation geben und ich habe keine Ahnung und ich suche nach dieser, für mich einen guten Weg. Wie kann ich dieses Thema weiterbringen als Einzelkämpferin in Gemeinschaften und so weiter, weil wir müssen uns verändern, wenn wir hier irgendwie noch unsere Enkel und Urenkel und so überleben wollen in dieser Welt.
Ja, ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen. In die Tradition der letzten 70 Jahre war, dass sich Parteien untereinander bis aufs Blut bekämpft haben. Ja, die waren aber fast immer und überwiegend demokratische Parteien. Mhm. Jetzt ist ein zweistufiges Feindbild sozusagen erforderlich, dass man einmal sagt, mit Undemokraten will ich nichts zu tun haben. Das ist unser gemeinsamer Feind. Die AfD ist der gemeinsame Feind dieses Landes, weil die wollen diese Demokratie beenden. Mhm. Das heißt, in diesem Punkt müssen sich Grüne, Rote, Gelbe, Schwarze einig sein. Wir demokratischen Parteien halten zusammen. Und erst dann dürfen wir uns untereinander bekriegen. Mhm. Ja? Und das erfordert ein neues politisches Denken. Mhm. Ja, der Feind ist eben, wenn ich jetzt Friedrich Merz bin, nicht nur die SPD, sondern ich bin mit der SPD einig, wenn es darum geht, gegen die AfD. Mhm. Das ist wichtig, dass die demokratischen Parteien gegen die AfD, gegen die extremistischen Kräfte zusammenhalten und sich erst dann nach innen bekriegen. Mhm. Das ist schwierig.
Ja.
Das ist total schwierig, aber das ist, glaube ich, eine intellektuelle und auch emotionale Leistung, die erbracht werden muss. Mhm. Weil am Ende profitiert die AfD dann, wenn die demokratischen Parteien sich zerlegen.
Ja.
Und deswegen ist es auch gut, dass jetzt der Schnitt kommt und das nicht noch länger geht.
Ja.
Davon hätten sie profitiert.
Ja, und vielleicht als letztes, weil ich fand das ziemlich aufschlussreich, bei Arte gibt es im Moment eine Dokumentation über die rechtsnationalistischen Kräfte in den USA, die schon seit den 80er Jahren daran arbeiten, wie und vielleicht, und nicht vielleicht, sondern ganz sicher, Donald Trumps jetzt Sieg auch ermöglicht haben, indem sie so ganz und so ganz nebenbei die Republikanische Partei unterwandert haben. Mhm. Ich finde das so ein bisschen augenöffnend, auch mit dem Gedanken, dass sich ja doch Sachen, die in Amerika passieren, immer so ein Vorzeichen sind für Entwicklungen. Mhm. Nicht ganz, aber teilweise.
Da würde ich mal sagen, ist die Parallele nicht ganz geglückt.
Nee,
weil
stimmt.
Weil die Klerikalen sind Weiße. Und die Angst davor, dass schwarze Latinos, also nicht weiße Christen in Amerika an die Überzahl und damit auch an die Macht kommen, das ist die große Panik. Ja, das ist letztendlich eine rassistische Panik, dass wir als White Supremacy, weiße Überlegenheit, dass wir hier einfach von denen. Diese Stimmen gibt es in Deutschland auch, so von wegen diese Muslime, die haben viel mehr Kinder und irgendwann sind wir Gäste im eigenen Land.
Mhm, genau.
Diesen Ton gibt es hier auch. Ich glaube aber nicht, dass es hier so eine starke Verbindung von klerikalen Wirtschaft und so weiter
gibt. Nee, aber es sind ja nicht nur klerikale Christen oder es sind ja nicht nur White Males, sondern es sind ja auch durchaus neonazistische Tendenzen.
Ja, völlig klar, dass die sich einig
findest
sind.
Die findest du da und die findest du hier und die unterwandern, glaube ich, auch schon ganz gut. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, viel größeres Augenmerk und zu sagen, hack dich ein, egal ob du FDP oder Grüne oder sonst wie
dann
bist,
sind wir
schützen unsere Demokratie. So.
Ja, und das ist der Spirit, den ich mir wünsche, weil du fragst mich ja immer, was mir Mut macht.
Genau, das hätte ich jetzt.
Die Aussicht darauf, dass die Demokraten bei allen inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten trotzdem erstmal als Demokraten zusammenhalten.
Ja, aber
das hat ganz viel mit Benehmen zu tun.
Ja, aber dazu müssen sie erstmal ins Wir kommen und raus aus ihrem Ich.
Und das hat was mit Werten zu tun, die ich jetzt bei Christian Lindner nicht unbedingt repräsentiert sehe.
Ich auch nicht.
Kooperationsbereitschaft, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, auch so ein Team, ne? Mhm. Also vom Ich ins Wir. Ich weiß nicht, vielleicht hat Friedrich Merz die Größe. Ich würde es hoffen. Ich würde es hoffen. Ich glaube, dass Hendrik Wüst das besser könnte, aber das sagt natürlich der Münsterländer über den Münsterländer.
Gut, wir hören jetzt auf und warten mal ab, wie sich das jetzt alles entwickelt. Wenn ihr irgendwelche Kommentare loswerden wollt, schreibt uns gerne oder auf Instagram lasst einen Kommentar los. Wir sitzen alle im gleichen Boot und es kann nur besser werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ein Mutmachendes fällt mir dabei auch noch ein. Nichts, was jetzt passiert, ist Chaos, sondern es gibt sehr klare Regeln, wie es jetzt weitergeht.
Ja.
Eine Regierung darf zerbrechen.
Ja.
Und es gibt jetzt Regeln, ob das die Misstrauensvoten sind, die Fristen, wann neu gewählt wird, was der Bundespräsident. Also es folgt alles einem demokratischen Drehbuch.
Mhm.
Wir sind hier nicht in einer Phase der Anarchie, wo jetzt irgendwann düstere Kräfte übernehmen.
Nein.
Es passiert selten in Deutschland, solche Formen von Regierungsenden.
Ja.
Eigentlich relativ selten, eigentlich nie. Deswegen ist das für uns alle so ungewohnt, auch emotional. Aber eigentlich ist es alles auf einem demokratisch geordneten Weg. Und das ist eine gute Nachricht.
Ich merke auch, gestern war ich wirklich nach der Wahl, als klar war, Trump ist es, war ich wirklich, wirklich niedergeschlagen. Heute merke ich wieder so eine Energie, dass ich sage, so, let's go for it.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht.
Tschüss.
Es geht voran.
Ein Podcast von Funke.